Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, an einem wirklich heißen Wochenende begrüßen wir Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. Heute ist es die laufende Nummer 594. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 26. Juni 2026. Ich bin Cody Farren und werde Sie durch das Programm führen. Heiß ist nicht nur das aktuelle Wetter, nein, auch in Friedrichshafen am Bodensee geht es momentan heiß her. Dort treffen sich mehr als 10.000 Funkamateure aus aller Welt zum größten europäischen Funkevent. Das ist die Funkfachmesse Ham Radio mit dem traditionellen Bodenseetreffen. Nun, bei so viel Hitze brauchen wir auch einen heißen Song zum Start in diese Sendung. Hier ist Disco aus Schottland. Hier ist Kelly Marie mit Hot Love. Oh,
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Europas größte Funkfachmesse, großer Erfolg. Erhebliches Risiko, ferngesteuerte Spielzeuge verstoßen gegen EU-Funknormen. EU-Kommission will Starlink einbremsen und BBC-Sondersendung zum Midwinter in der Antarktis. Am Mikrofon Conny Farren. Die 49. internationale Fachmesse Ham Radio in den Messehallen von Friedrichshafen am Bodensee kann noch vor ihrem Ende eine sehr positive Bilanz ziehen. Sie findet in diesem Jahr erstmalig zusammen mit der Astronomiefachmesse Astro statt und das Fazit sind deutlich mehr als 10.000 Besucher aus aller Welt. Wie immer war die Ham Radio viel mehr als die reine Besucherzahl. Es war das Treffen der internationalen Amateurfunkgemeinschaft schlechthin. Mehr als 380 teilnehmende Händler und Organisationen sowie 120 Vorträge und Workshops in 3 Tagen sprechen für sich. Kurz gesagt, es war volles Programm für die Funkamateure. Das waren teilweise völlig überfüllte Fachvorträge, das viele feilschen um den richtigen Preis auf dem Flohmarkt, der großartige Applaus auf der Aktionsbühne im Foyer, sobald die Gewinner diverser Wettbewerbe geehrt wurden und die vielen persönlichen Begegnungen mit Funkfreunden aus aller Welt. Jugend und Ausbildung war ein großes Thema, die Lehrerfortbildung, die Contest University und auch wurden wieder die neuesten Trends der digitalen Signalverarbeitung diskutiert. In diesem Sinne auf ein Wiedersehen zur 50. Ham Radio im kommenden Jahr. Die Messe Friedrichshafen hat den Termin für die Jubiläumsausgabe bereits bekannt gegeben. Es ist der 25. bis 27. Juni 2026. Viele Funkspielzeuge für Kinder können Kommunikationsgeräte stören, weil sie die EU-Funknormen nicht einhalten. Das hat eine Testkampagne der Europäischen Kommission ergeben. Die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU ließ insgesamt 88 Produkte für Kinder und Jugendliche untersuchen. Dazu gehörten ferngesteuerte Fahrzeuge, Walkie-Talkies, Kinder-Notebooks, elektronische Haustiere, Roboter sowie Musikplayer und Lautsprecher. Die Ergebnisse hat die Europäische Kommission jetzt veröffentlicht. Sie sind alarmierend. 53 der 88 Produkte fielen in den Labortests durch, darunter 36 von 50 ferngesteuerten Fahrzeugen und 14 von 16 Walkie-Talkies. Im Zentrum der Untersuchung stand die Frage, ob die Geräte Funksignale aussenden, die Notfalldienste, Funkkommunikation und Navigationssysteme stören könnten. Die EU-Marktüberwachungsbehörden sehen darin ein erhebliches Risiko und haben für 22 Produkte sogar Verkaufsverbote verhängt. 7 Anbieter wurden aufgefordert, ihre Produkte zu korrigieren. 58 nicht konforme Produkte wurden zudem in das EU-System ICSMS eingetragen, über das Behörden Testergebnisse europaweit koordinieren können. Als Hauptursachen benennt die Kommission sogenannte Störaussendungen, also Signale außerhalb der notwendigen Bandbreite sowie zu hohe Sendeleistung. Überschreitet sie festgelegte Grenzwerte, können andere Geräte gestört werden. Zusätzlich zu den Labortests prüften die Behörden formale Anforderungen, etwa ob Produkte das CE-Kennzeichen tragen, Warnhinweise vorhanden sind und Anleitungen in der jeweiligen Landessprache beiliegen. 61 Produkte kamen diesen Anforderungen nicht vollständig nach. In der Gesamtbewertung, die beide Prüfkategorien zusammenfasst, erfüllten daher nur 17 der 88 getesteten Produkte alle Auflagen. Rund ein Drittel der getesteten Produkte wurde in China gefertigt, die übrigen in der EU sowie in den USA, Großbritannien und Taiwan. Die Generaldirektion Binnenmarkt empfiehlt Verbrauchern, keine Produkte ohne CE-Kennzeichen zu kaufen. Die Produkttestkampagne wird jedes Jahr von der Europäischen Kommission finanziert und koordiniert Marktüberwachungsmaßnahmen in EU- und EFTA-Ländern. Im Mai 2027 endet das bisherige Frequenzregime für das Satellitenband bei 2 GHz, das für mobile Satellitenanwendungen reserviert ist. Damals waren Inmarsat und Solaris Mobile Nutzer des sogenannten S-Bands. Nach 20 Jahren soll es nun jedoch neu aufgeteilt werden. Und die EU-Kommission will mit ihrem Vorschlag dem US-Satellitenanbieter Starlink von Elon Musk und anderen potenziellen Nicht-EU-Nutzern nur einen kleinen Teil vom Kuchen lassen. Aus Sicht der EU-Kommission geht es dabei um gleich 2 Dinge. wer die Satelliten zur Verfügung stellt und zu welchen Bedingungen der zur Verfügung stehende Frequenzbereich genutzt werden kann. Große Netzwerke von LEO-Satelliten werden die Weltraumversion von Sendemasten, sagt die zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen. Sie verknüpfen Land- und Weltraumsysteme und zeigen den Weg für zukünftige 6G-Mobilfunknetze. Angesichts einer immer größeren Zahl von Satelliten, die in niedriger bis mittlerer Höhe um den Erdball kreisen und am Boden für mehr oder minder fixe Datenverbindungen sorgen sollen, ist die Aufteilung der verfügbaren Kapazitäten eine höchst politische Entscheidung. Vor allem deshalb, weil dieser Markt von Nicht-EU-Anbietern wie Starlink und Amazons Leo dominiert wird. Ein Drittel des verfügbaren Frequenzspektrums zwischen 1980 und 2010 sowie 2170 und 2200 MHz soll künftig für Behördenkommunikation reserviert sein. Die verbleibenden zwei Drittel sollen sodann hälftig aufgeteilt werden, lautet der Vorschlag der EU-Kommission. Ein Drittel würde demnach für EU-Anbieter reserviert, die neu in den Markt eintreten, womit nicht zuletzt das IRIS-Projekt gemeint sein dürfte. Ein Drittel soll für die Nutzung der etablierten EU- und Nicht-EU-Anbieter zur Verfügung stehen. Die neuen Frequenzbedingungen sollen im übernächsten Jahr in Kraft treten. In einer Studie hat die EU-Kommission die zukünftigen Nutzungsszenarien prüfen lassen und anschließend gezielte Stakeholder befragt, wie das zur Verfügung stehende Satellitenfrequenzspektrum am besten genutzt werden könnte. Die BBC sendet jedes Jahr eine Sondersendung für die Überwinterer des British Antarctic Survey Teams, das auf verschiedenen Forschungsstationen in der Antarktis stationiert ist. Gespielt wurden zur Sonnenwende Musikwünsche sowie Grußbotschaften. Die 30-minütige Sendung ist jedes Jahr reichlich skurril. Sie fand am vergangenen Sonntag, dem 21. Juni 2026, von 21.30 Uhr bis 22 Uhr UTC statt, dem Tag der größten Dunkelheit auf der Südhalbkugel. Zum Einsatz kamen dabei drei Kurzwellenfrequenzen, nämlich 12.070 kHz und 9.460 kHz, beide abgestrahlt aus Wooferton mit derselben Anlage, die auch Radio DARC für seine sonntäglichen Programme nutzt. Zusätzlich gab es ein Relais von Ascension Island im Südatlantik auf 9.510 kHz. Die britischen Sondersendungen speziell für die Antarktis haben eine längere Tradition, vergleichbar mit der legendären deutschen Weihnachtssendung Gruß an Bord, die immer am Heiligen Abend in alle Welt geht und sich an Seeleute richtet, die nicht zu Hause sein können. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Der folgende Musiktitel muss unbedingt etwas kommentiert werden. Erinnern Sie sich an das Jahr 1999? Da machte eine skurrile Episode aus dem Fernsehen die Runde. In einer Gerichtsshow auf Sat.1 trat eine sächsische Hausfrau namens Regina Zindler auf. Diese beschwerte sich bei ihrem Nachbarn, weil sein Knallerbsenstrauch durch ihren Maschendrahtzaun an der Grundstücksgrenze wuchs. Seitdem wurde das zu einem geflügelten Wort und Regina Zindler war als Miss Maschendrahtzaun eine Kultfigur im deutschen Fernsehen. Und kaum zu glauben, ihr anschließend zusammen mit Stefan Raab aufgenommener Hit Marmor, Stein und Eisen bricht, ursprünglich von Drafi Deutscher, wurde ein großer Erfolg. Am 5. Mai dieses Jahres ist Regina Zindler leider verstorben. Wir erinnern an sie mit diesem Nummer 1-Hit. Hier ist Miss Maschendrahtzaun.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam, dam.
Dam, dam.
Es gibt einen, der zu dir hält, dam, dam.
Dam, dam.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vor.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Everybody now.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
Am 5. Juli 2026 ist wieder Alexandersen-Tag. Da wird der historische Längstwellensender SAQ im schwedischen Grimeton wieder hochgefahren. Der sendet dann auf 17,2 kHz als Maschinensender. Also noch nicht mit Röhren, sondern richtig als Wechselstromgenerator. Das ist die letzte noch funktionsfähige Sendeanlage dieser Art und damit gehört er zum UNESCO-Weltkulturerbe. Für den 5. Juli sind zwei Aussendungen in CW geplant. Um 10.30 Uhr im EST, also 8.30 UTC, wird der Sender in Betrieb genommen. Eine Viertelstunde später kommt dann eine Rufschleife und um 11 Uhr im EST, also 9 UTC, wird eine kurze Grußbotschaft ausgesendet. Und das Ganze wiederholt sich dann nochmal 4 Stunden später, also am Nachmittag von 14.30 Uhr bis 15 Uhr MESZ bzw. 12.30 Uhr bis 13 UTC wird noch einmal der Sender hochgefahren, die Testschleife und die Grußbotschaft ausgesendet. Eine Videoübertragung aus dem Sendesaal wird es allerdings dieses Jahr nicht geben. Man konzentriert sich auf den Betrieb der Senderanlage. Das ist ja nicht mehr so trivial bei so einem historischen Gerät. Und in der Vergangenheit fielen manchmal schon die Sendungen aus, weil man es doch nicht hingekriegt hat. Damit diesmal alles klappt, wird auch schon am 2. oder 3. Juli in der Zeit von 13 bis 16 Uhr MESZ, also 11 bis 14 UTC, der Sender getestet. Da sind eventuell kurze Sendungen zu empfangen. Und die Empfangsberichte kann man dann an info@alexander.n.se schicken. Und dann ist auch noch die Amateurfunkclubstation SK6 SAQ auf den Bändern aktiv. Geplant sind da die folgenden Frequenzen, je nach Belegung natürlich leicht variierend. 3517,2 kHz CW, 7017,2 kHz CW, 14.017,2 kHz CW, 3.755 kHz LSB und 7.140 kHz LSB, also auf 80, 40 und 20 Meter. Die QSL kann man übers QSL-Büro schicken oder direkt an die Senderbetreiber, dann aber mit Rückporto. Viel Spaß beim Empfangen des Senders auf Längstwelle. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Take a chance on the first in line. Take a chance, take a chance, honey, I'm still free. Take a chance, take a chance on me. Take a chance, if you need me, let me know. Gonna be around. Take a chance, if you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on.
Mesh-Netzwerke sind immer gefragter und werden auch von Funkamateuren weltweit eingesetzt, obwohl oder gerade weil zwei der drei Systeme, Meshcom, Meshtastic und Meshcore, nicht auf Amateurfunkfrequenzen arbeiten. Sie nutzen das LoRa, das heißt Long-Range-Protokoll, mit der wenig störanfälligen Chirp-Modulation mit einer sehr geringen Datenrate und daher einer hohen Reichweite im zweistelligen Kilometerbereich, trotz minimaler Sendeleistungen im Milliwatt-Bereich. Jetzt hat sich auch Arter des Themas angenommen. Sie stellen Mesh-Netzwerke weltweit vor, und zwar in der Sendereihe Trex. Da gibt es den Beitrag Off-Grid. Dazu kann man einfach auf Arte.tv nach Mesh oder nach Off-Grid suchen. Der Beitrag wird bis 2029 verfügbar sein, der ist also längerfristig gespeichert. Man kann natürlich auch direkt in einer Suchmaschine nach Mesh und Arte.tv suchen, dann findet man das auch. Der Beitrag stellt dezentrale Funknetzwerke als Alternative zu den kommerziellen Mobilfunknetzen vor. Wir werden in einem kommenden Beitrag näher auf diese Technologien eingehen, die Strom- und Telekommunikationsnetzunabhängige Textkommunikation auch in Notfällen verspricht. Das kann dann also zum Beispiel auf einem Handy angezeigt werden, geht aber nicht über die Handy-Mobilfunknetze. Die sind ja zentral organisiert mit Servern und Netzknoten. Das ist zwar ein leistungsfähiges System, aber anfällig gegenüber Störungen, Naturkatastrophen und auch Überwachung. Die LoRa-Mesh-Netzwerke arbeiten dagegen ähnlich wie Packet Radio früher, ohne große Netzknoten, ohne zentrale Infrastruktur. Das ist dann weniger leistungsfähig, aber dafür auch ausfallsicherer. Wobei einige der Systeme trotzdem ein intelligenteres Routing verwenden, denn das reine Weitergeben der Nachrichten von Knoten zu Knoten, wie in den ersten Packet-Radio-Protokollen, führt sehr schnell zu Verstopfungen. Aber 2024 gelang beispielsweise die Organisation der Rettungsdienste in Tennessee nach den Zerstörungen durch den Hurrikan Helen mit dann noch funktionierenden Mesh-Netzwerken. Anderswo in den USA, in Nevada in der Wüste, fanden sich auch Meshknoten, welche die Naturschutzbehörde allerdings aufspürt und entfernt, weil sie da nicht genau weiß, wer die eigentlich aufgestellt hat und Drogenhändler als Ursachen vermutet. Naja, warum Drogenhändler ausgerechnet in Nevada in der Wüste sein sollten, das ist fragwürdig. Es wäre eigentlich eine sehr gute Notlösung, wenn jemand in der Wüste in Not gerät. Aber da sieht man, dass halt nicht immer das Verständnis für solche Netzwerke da ist. Und in den USA schon gar nicht. Wie geht das nun ohne Internet oder gar 5G? Und wo ist das interessant? Ja, zum Beispiel auch in Gesellschaften, die zunehmend überwacht werden oder in denen die Regierungen die Telekommunikation von heute auf morgen blockieren können, wie im Iran oder in der Ukraine, wo Russland ja als erstes die Internetstrukturen zerstört hat. Dort wurde dann Starlink verwendet, das aber natürlich sehr teuer ist und auch nicht ausfallsicher. Doch inzwischen sind diese dezentralen und offen zugänglichen Netzwerke nicht nur eine Fantasie von Preppern und Überlebenskünstlern. Arte Trex trifft Mesh-Fans in London, in Barcelona und in der Nähe von Bologna in Italien. In Barcelona installiert das Aktivistenduo Radical Data-Repeater-Antennen für Mesh-Testing. In London hat Jack 44, ein britischer Elektronikingenieur und Spezialist für Spionagetechnologien, Tutorials erstellt, um Alternativen zu WLAN für alle zugänglich zu machen. Und in der Region Bologna in Italien bietet das von Christina Carnevali ins Leben gerufene Projekt des ultralokalen Netzwerks Antennini, das deckt also ein Dorf ab, den Einwohnern dort, wo die öffentliche Infrastruktur es nicht mehr zulässt, einen gemeinsamen Zugang zum Internet über LibreMesh, das mit WLAN statt LoRaMesh-Technik auch höhere Datenraten bietet. Mit kommerziellen Anbietern hatten die Einwohner dort kein Glück und deswegen haben sie es jetzt über Mesh selbst organisiert. Es gibt also viele Anwendungen und ähnlich wie die kleinen Arduino-Computer sind auch die Mesh-Komponenten inzwischen relativ preisgünstig als Fertigbausteine erhältlich und müssen dann nur entsprechend programmiert und beispielsweise mit einem Smartphone gekoppelt werden. Ein Beitrag von Rolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
D-A-R-C Radio, your favorite station.
Was Neues, das ist echt fein. Mesh.com heißt, das Ding soll unser Netzwerk sein. Mit wenig Leistung, doch groß im Klang. Verbindet es Funker Tag und Nacht ganz lang. Mesh.com, der coole Scheiß. Klein doch stark, das ist der Hit. Nachrichten fliegen schnell und klar. Jeden Tag kommen mehr dazu. Wunderbar. Doch voll Power. Nur wenige Milliwatt. Doch keine Stunde, keine Stunde. Das Netzwerk wächst, wird immer mehr. Verbindet Funker überall und sehr. Mesh.com, der coole Scheiß. Klein doch stark, das ist der Hit. Nachrichten fliegen schnell und klar. Jeden Tag kommen mehr dazu. Wunderbar. Für Funker, das ist unser Ziel. Gemeinsam stark, das ist unser Spiel. Mit Ashcon wird's richtig cool. Im Amateurfunk, da bleibt kein Wunsch ungestillt. Voll im Schwung. Also schalt ein, mach mit, sei dabei. Der neue Scheiß macht uns frei. Mesh.com verbindet Tag für Tag. Im Amateurfunk, das ist unser Schlag. Wunderbar.
Bei FT8 denkt man an die Kurzwelle, an schwache Signale, die unhörbar aus dem Rauschen dekodiert werden können. Das ist auf den höheren Frequenzbändern jedoch genauso möglich. Deshalb gibt es einen Europa-Aktivitätsabend auf 2 Meter jeden ersten Mittwoch im Monat. Das nächste Mal ist also am 1. Juli. Da trifft man sich auf der Frequenz 144,174 MHz von 17 bis 21 UTC, also 19 bis 23 Uhr MEST. Da können Kontakte geknüpft werden, neue Locator-Felder gesammelt und die Ausbreitungsbedingungen erkundigt werden. FT8 hat eben auch auf den höheren Bändern faszinierende Möglichkeiten, beispielsweise bei Tropo-Überreichweiten, bei kurzen Öffnungen und manchmal kann man sogar eine echte DX-Station erwischen. Jede Station zählt, egal ob mit großer Antennenanlage oder einfacher Portabelstation. Auch wenn man nur eine vertikal polarisierte Antenne hat, die Aktivität lebt von den Teilnehmern. Weitere Informationen dazu gibt es auf ft8activity.eu/rules, also Regeln, ft8activity.eu/rules. Gemacht wird das Ganze im Standard FT8-Modus, also nicht etwa den VHF-Contest-Mode einschalten. Die Frequenz ist 144,174 und die Zeit ist 17 bis 21 UTC bzw. 19 bis 23 Uhr MEST. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Für alles gibt es Vereine. Kultur, Brauchtum, Musik, Sport, Technik und natürlich auch für den Amateurfunk. Kurzwelle, UKW, Satelliten, Bastel- und Lötprojekte, das alles gibt es hier. Dabei ist der Amateurfunkdienst mehr als nur ein Hobby. Er dient der technischen Bildung, weckt Interesse an Naturwissenschaft und Technik und hat in Not- und Katastrophenfällen eine wichtige Funktion für die Gesellschaft. Schon oft haben die Funkamateure bewiesen, dass sie auch dann noch funken können, wenn sonst nichts mehr geht, beispielsweise nach schweren Erdbeben. Der gemeinnützige Deutsche Amateur-Radio-Club ist mit seinen mehr als 30.000 Mitgliedern in knapp 1.000 Ortsverbänden in ganz Deutschland zu finden. Wir waren zu Besuch bei ECHO 13, das ist die Nummer des Ortsverbandes Hamburg-Alstertal, und haben die dortigen Mitglieder bei ihren Aktivitäten begleitet. Ein Beitrag von Jens Riva.
Immer auf der Suche nach Signal. Und am besten geht das für Nils Bendt und Christoph Schütte auf dem Dach der Stadtteilschule Bramfeld.
Ich melde mich dann, wenn du den Ruder drehen kannst.
Eine Richtantenne, die strahlt nicht in alle Richtungen und dadurch erhöhen wir die Sendeleistung. Das ist wie eine Taschenlampe, die strahlt in alle Richtungen, haben wir aber einen Reflektor vorne, bündeln wir den Lichtstrahl und genau das machen wir auch mit der Antenne. Und damit es dann dahin geht, wo wir hinfunken wollen, wollen wir nach Afrika, drehen wir auf Süden und wenn wir nach Westen drehen, dann bekommen wir Amerika rein.
Jeden Dienstag trifft sich der Ortsverband Alstertal E13 des Deutschen Amateurradioclubs. Mit fast 170 Mitgliedern ist er einer der größten in der Stadt. Manche sind schon seit fast 50 Jahren dabei. Immer wieder kommen auch Jüngere dazu.
Das ist für jeden, für Männlein, Weiblein. Meist so ab 10, 11 Jahren kann das losgehen. Also es gibt kleine Funkamateure, die sind 10, 11 Jahre alt und haben schon eine Lizenz.
Man lernt daraus. Die haben die Möglichkeit, bei uns ein bisschen abzugucken, wie wir die alten, größeren Sachen reparieren oder auch handhaben. Und wenn man heute diese Mikrotechnik sich anguckt, das ist enorm. Und da ist das, was die Jugend natürlich heute auch sehr begeistert.
60 Jahre gibt es den Verein schon. Technikbegeistert sind hier alle und sie helfen sich gegenseitig. Antennen reparieren, Funkgeräte einstellen, auch bei gemeinsamen Ausflügen.
Beim Field Day übernachten wir dann eben auch. Da sind wir in Ochsenwerder, hier auch in Hamburg. Wir haben dort unsere Station und die muss halt komplett autark sein, also mit eigener Stromversorgung. Und wir campen dann da fürs Wochenende und funken in der Gruppe.
Delta Lima 2, Lima Echo Victor, noch da?
Christoph Schütte und seine Mitfunker vom E13 können immer in Kontakt sein. Jeder kann mitmachen zu fast jeder Zeit, von überall und eigentlich auch fast überall hin.
Also was ich mir wirklich nochmal, also persönlich wünschen würde, das wäre wirklich mal nochmal ein Kontakt in die Antarktis, weil anrufen kann man da nicht. Und ich würde mir dann auch für die Allgemeinheit wünschen, dass dieses Hobby ein bisschen präsenter wird, weil die Möglichkeiten, die wir haben, die sind enorm.
Die Amateurfunker, sie tauschen sich nicht nur im Alstertal aus, sondern mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt.
DARC Radio, your favorite station.
Hey yo, ich spür den Strom in den Fingern, nicht in der Cloud. Du klickst Icons. Ich bau Realitäten. 1, 2, 3. Heiz den Lötkolben an. Lies den Bestückungsplan, sonst fängt das Qualm an. Klick, da geht die Welt in Flammen auf. Wenn du ein Elko falsch rum drauf baust. Hier fängt der Widerstand an, wenn du dir dein Zeug selber baust. Ich schreib Geschichte mit nem Lötkolben in der Hand. Platin-Checker Jason, der Vlogs ist mein Clan. Dein Code kompiliert. Schön für dich, ich bau Hardware, die knistert, blitzt und spricht. Du brauchst ne IDI, ich brauch nen Lötkolben. Du schreibst Sif-Els, ich schreib's in Polung. Spannungsabfall-Eimer, voll bis zum Rand. Ich leb gefährlich, mit Ruhm und Verstand. Ich löt dir einen Zint, der schreit wie dein Stack-Trades. Und während du googelst, bau ich ne Interface. Pull-up im Hirn, Pull-down im Style. Mein Auszieh zeigt mehr als dein Profil je Teil. Ich mess Millivolt, du machst die ICD. Dein GitHub glänzt, doch du lötst halt nie. 1, 2, 3, heiz den Lötkolben an. Lies den Bestückungsplan, sonst fängt das Qualm an. Klick, da geht die Welt in Flammen auf, wenn du ein Elko falsch rum drauf baust.
Ohm, hier fängt der Widerstand an, wenn du dir dein Zeug selber baust. Du bist lost im Layout, ich bin Platinenpapst, Mann. Flux ist mein Parfüm, der Laser mein Schwert und dein Netzteil kurz geschlossen, zu Recht. Ich mach Fullstack, ja klar im Kaffeehaus. Ich hab Stromschläge im Lebenslauf. Deine App hängt, mein Relay ist klickt. Du brauchst Updates, ich brauch nur nen Trick. Ich hab den Spannungsabfall-Eimer dabei. Und dein Code läuft nur, wenn die Sonne scheint. Ich löt auch blindlings nachts um drei. Du brauchst ein Framework, ich bau eins frei. Ich flash mein ROM, du flash dein Geld. Du trägst Hoodie, ich trag Welt. Ich schreib auf Kupfer, du klickst auf Safe und wunderst dich, dass dich keiner versteht. 1, 2, 3, heiz den Lötkolben an. Wer braucht schon Clouds? Ich hab ne Werkbank, Mann. Ohm, Widerstand ist nicht zwecklos. Ich bin Nerd und das ist grenzenlos. Dein Script crasht, mein Schaltplan lebt. Willkommen im Untergrund, Platinenchecker Jason. Lötzen, out.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Ein niederländisches Kriegsschiff ist durch einen analogen Trojaner geortet worden. Analoger Trojaner? Was soll das denn sein? Naja, ganz korrekt ist der Begriff nicht. Der Trojaner war schon digital. Aber er war kein Mail-Anhang und er musste auch nicht angeklickt werden. So ein ganz klassisch wie das trojanische Pferd hat es ausgereicht, ihn an den Zielort zu bringen. Und tatsächlich musste er eben gar nicht erst geöffnet werden, so wie das Pferd. Er tat sein Werk automatisch bei Ankunft. Ja, was ist da passiert? Nein, das war kein kriegerischer Angriff. Das war ein Versuch eines Journalisten des niederländischen Regionalsenders Omroep Gelderland. Der hat 5 Euro investiert und einen Bluetooth-Tracker, also sowas wie die Apple AirTags, mit einer Postkarte verschickt. Also das war natürlich dann ein besonders flacher Bluetooth-Tracker. Das gibt's schon auch und wie gesagt, ist gar nicht so teuer. Und diese Postkarte hat er dann als vermeintliche Post eines Angehörigen an die HNLMS Evertsen adressiert. Das ist eine niederländische Luftabwehrfregatte, die zum Schutz des französischen Flugzeugträgers Charles de Gaulle vor Raketenbedrohungen eingesetzt wurde. Er hatte dabei keinen Angehörigen in der niederländischen Marine, sondern das niederländische Verteidigungsministerium hat vollständige Anweisungen online zur Verfügung, wie man Post und Pakete an Soldaten und Matrosen der niederländischen Streitkräfte senden kann. Der Trecker war dann am Zielort noch etwa 24 Stunden aktiv und zeigte, wie das Schiff den Hafen von Herakleion auf Kreta verließ und zunächst westlich entlang der Inselküste segelte, bevor sie nach Osten in Richtung Zypern abbog. So einen Tag später, als sich das Schiff in der Nähe von Zypern befand, ist dann die Batterie leer gewesen und der Trecker ging offline. Die Marine behauptet, der Trecker wäre beim Sortieren der Post gefunden und deaktiviert worden. War ja anscheinend nicht so. Das Verteidigungsministerium ändert jetzt allerdings seine Richtlinien und Grußkarten mit Batterien sind in Zukunft verboten. Das Problem ist natürlich, bei Postkarten sieht man das ja und er merkt es, wenn man sie öffnet und sie spielen Musik. Briefe werden dagegen im Gegensatz zu Postkarten bislang nicht durchleuchtet. Die Sicherheitslücke ist also noch nicht geschlossen. Somit ist klar, nicht nur private, sondern auch professionelle Stalker können mit diesen Trackern Unfug anrichten. Und eigentlich alles, was wir uns im normalen Leben bedienen, ob soziale Medien oder auch nur ein normales Android-Handy, können im Militärumfeld eigentlich nicht geduldet werden. Das macht natürlich die Arbeit für die Soldaten noch schwieriger, wenn sie auf die Art von ihren Verwandten abgeschnitten sind. Mancher schafft ja heute keine halbe Stunde, ohne dreimal sein Handy in die Hand zu nehmen. Wenn dasselbe ein Kriegsgegner macht, so eine Postkarte verschickt, dann braucht er anschließend bloß noch einen Marschflugkörper hinterher schicken und die Stimmung der Soldaten ist auf dem Nullpunkt, denn sie sind dann tot. Und natürlich muss man sich auch privat Sorgen machen, wenn plötzlich eine Grußkarte vom Ex in der Post auftaucht, könnte auch weniger lieb gemeint sein, als es ausschaut. Und Funktechnik braucht keine E-Mail oder Computer, um Geheimnisse preiszugeben. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
D-A-R-C Radio. Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Zum Ende dieser Sendung an einem wirklich heißen Wochenende gibt es wie immer als Dreingabe die heißeste Funkwettervorhersage auf Kurzwelle. Da kommen alle News und Entwicklungen auf den Tisch, respektive auf Ihren Kurzwellenempfängern. Unser Spezialist Christian Reiber vom HF-Referat des DARC mit seinem heutigen Blick auf die aktuellen Verhältnisse auf der Sonne, in der Ionosphäre und beim Erdmagnetfeld.
Sommer bedeutet Sonnenhöchststand. In der Mitte Deutschlands sind das mehr als 62 Grad, die unser Zentralgestirn mittags über dem Horizont steht. In 6 Monaten, zur Wintersonnenwende, werden es dann nur mehr gut 16 Grad sein. Das reicht dann noch für etwas mehr als 8 Stunden, die die Sonne über dem Horizont steht. Derzeit sind es mit 16,5 Stunden mehr als doppelt so viel. Diese Zahlen machen deutlich, wie viel mehr Energie die Atmosphäre über unseren Köpfen im Moment im Vergleich zum Winter erhält, und natürlich hat das auch weitreichende Folgen für die Ionosphäre. Eine davon ist beispielsweise, dass sich das Gas im Sommer stark aufheizt und sich deswegen ausdehnt. Die für die Kurzwellenausbreitung entscheidenden freien Elektronen verteilen sich dadurch auf ein größeres Volumen. Ihre Dichte sinkt also und damit auch die kritische Frequenz, die gerade noch zur Erde zurückgebrochen wird. Weil andererseits die Nacht so kurz ist, gehen deutlich weniger freie Elektronen durch Rekombination verloren als im Winter. Die kritische Frequenz sinkt daher nachts nicht mehr so stark ab. Daher sieht die Muff-Kurve dieser Tage fast schon ein wenig nach Rauschen aus. Die höchste nutzbare Frequenz wabert in einem recht engen Korridor zwischen 18 und 21 MHz hin und her. Nur ab und zu verlässt sie den Richtung 14 MHz nach unten und 25 MHz nach oben. Die Tag-Nacht-Unterschiede sind also sehr gering und solange keine Störungen das Bild trüben, kann man auf dem 20- und 17-Meter-Band schon fast von Dauerbetrieb sprechen. Die Störungen, also vor allem ein sehr unruhiges Erdmagnetfeld, waren in der letzten Woche tatsächlich kein großes Thema. Nur am letzten Wochenende war etwas mehr Unruhe vorhanden, ansonsten war es weitgehend ruhig. Die Sonnenaktivität ist derweil auf dem Rückzug. Die größte sichtbare Region 4465 baut mehr und mehr ab, die Zahl der sichtbaren aktiven Regionen ist zurückgegangen und was noch da ist, ist klein und magnetisch einfach. Der solare Flux fiel daher auf 110 Einheiten. Auch die nächsten Tage werden recht störungsarm sein und ob die aktuell wirksamen, aber recht kleinen koronalen Löcher noch Unruhe reinbringen, ist eher fraglich. Etwas mehr Nachschub an aktiven Regionen von der Sonnenrückseite wird für dieses Wochenende erwartet. Einen signifikanten Aufschwung wird es aber noch nicht bringen. Danach kommen dann aber weitere Fleckengruppen und Mitte der Woche erwarten wir dann die ehemals sehr aktive Region 4455 zurück. Das lässt einen moderaten Anstieg der Sonnenaktivität erwarten mit einem solaren Flux, der sich von 110 Einheiten kommend bis 140 entwickeln kann. Tagsüber ist das meiste DX auf 20 und 17 Meter zu erwarten. 15 Meter öffnet ebenfalls, aber nicht zuverlässig. Nachts wird das 20 Meter Band meist durchgehend nutzbar bleiben. Sporadik E ist auf 10, 6 und 4 Meter weiter fast täglich anzutreffen. Auf 6 Meter werden auch immer wieder Kontakte nach Nordamerika gelockt. Und auch auf 2 Meter tut sich was. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73. Gut DX. Bis zum nächsten Mal.